Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Und bevor ich mit der Predigt eigentlich erst anfange, möchte ich noch allen erstmal noch ein schönes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Aber ich möchte natürlich auch mein Beileid aussprechen dafür, für die Familie, für die Angehörigen von Josef. Ich muss sagen, auf der einen Seite bin ich traurig, aber ich freue mich auch für Josef, muss ich ehrlich sagen. Er darf jetzt das sehen, worauf er sein Leben hingelebt hat eigentlich. Er hat jetzt sein Ziel vor Augen. Er darf ruhen in Gottes Armen jetzt. Und das freut mich wirklich sehr für ihn. Und er darf auch das sehen, worum es heute so ein bisschen in der Predigt geht. Und auch ich werde über die Jahreslosung predigen. Aber heute habe ich ein bisschen was anderes vor mit uns. Ich habe heute keinen Schauspieler euch mitgebracht, sondern ich habe euch heute meine Lieblingsband mitgebracht. Nicht viele von euch werden sie kennen, aber Sam oder Max, ihr dürft es einmal reinrufen. Ja, im Chor, sehr schön. Dream Theater. Ja, das ist meine Lieblingsband. Warum? Weil sie technisch absolut anspruchsvoll ist. Das sind mit die besten Musiker, die du auf diesem Planet finden wirst. Und es ist ja, für jemanden wie mich, der technisch anspruchsvolle Musik mag, ist das wirklich ja, so das Nonplusultra. Das Besondere ist, die Personen ganz links und ganz rechts, die sind auch gläubig. Ja, also die sind gläubige Christen. Das merkt man dann auch teilweise in den Liedern, weil sie auch Lieder mitproduzieren und schreiben, dass da auch immer wieder biblische Inhalte drin vorkommen. Und die haben ein Lied geschrieben, das gehört mit zu meinen Lieblingsliedern. Weil wenn ich sofort, als ich das erste Mal gehört habe, musste ich sofort an einen Bibelvers denken. Und ich habe mir gedacht, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn wir uns eine Minute meiner Musik anhören. Mein Musikgeschmack ist etwas speziell, ich hoffe, ihr könnt es ertragen. Ist nicht im Viervierteltakt, sondern das wechselt manchmal an ein paar Stellen. Es ist Hardrock, es gehört dazu, mein Musikgeschmack. Aber das Lied, das sie da geschrieben haben, das hat trotzdem irgendwie sehr hoffnungsvolle Töne. Wir werden uns nur das Ende anhören, also eine Minute müsst ihr durchhalten. Ich hoffe, das schafft ihr. Wir werden nach dem Solo einsteigen. Und ich möchte gleich auch auf den Text eingehen, denn das Lied heißt Our New World, unsere neue Welt. Und im Refrain geht es darum, dass der Sänger singt, wir bauen zusammen eine neue Welt auf. Wir hören mal rein. Ja, wir bauen eine neue Welt. Woran mich das erinnert, ist genau dieser Vers dieser Jahreslosung. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Es war das erste Mal, als ich dieses Lied gehört habe, musste ich sofort an diesen Vers denken. Weil er für mich so diese Sicht aus Gott einnimmt, der zu uns sagt, wenn das neue Jerusalem kommt, wir bauen eine neue Welt zusammen auf. Wir zusammen bauen diese neue Welt auf. Siehe, ich mache alles neu. Die Jahreslosung für dieses Jahr aus Offenbarung 21, Vers 5. Und wir wollen uns mal diese Verse anschauen, über die Jesus hier spricht. Und Johannes schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen. Zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und sind gewiss. Das sind so ein paar Verse aus diesem Kapitel 21. Und ich habe mir so gedacht, wenn ich das so höre, wenn Gott hier spricht, diese neue Welt, die er da aufbaut, später auch wird es ja noch mehr weiter erklärt, gehen wir gleich drauf ein, Das bringt mich zum Nachdenken über diese unsere jetzige Welt. Wie ist der Zustand unserer Welt momentan? Ja, ich muss zugeben, ich sehe es an dieser Stelle etwas schwarzmalerisch, also etwas, ja, habe jetzt ein paar Bilder hier für euch, wo wir sagen müssen, ja, aus den Nachrichten kennen wir das, Zerstörung, da gehen Dinge kaputt, da zerfallen Dinge, die sehen nicht mehr ansprechend und schön aus. Wir müssen leider sagen, dass Krieg in dieser Welt herrscht und dass es danach aussieht, dass es immer mehr wird. Wir müssen sagen, Hass und Wut wird immer mehr präsenter und öffentlicher, durchs Internet auch. Und auch das hier kennen wir. Jüngst jetzt auch durch den Verlust von Josef, dieser persönliche Schmerz, dieses Leid, diese Trauer, diesen Verlust, den man seelisch zu verarbeiten hat in dieser Welt. Das sind Dinge, die leider unsere Welt heutzutage ausmachen. Wie gesagt, es gibt auch schöne Dinge in der Welt, Dinge, über die wir uns freuen können, Dinge, wo wir Gottes Wirken und Segen erleben dürfen. Aber ich finde es so interessant, dass Gott in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, sagt, ich werde diese Welt neu aufbauen. Auch wenn sie völlig kaputt sein wird, ich werde sie neu aufbauen. Dass Gott sagt, statt Krieg wird dann Frieden sein. Dass Gott sagt, statt Hass und Wut wird Nächstenliebe regieren. Dass statt Trauer und Schmerz ein Gott da ist, der dich in den Arm nimmt und trösten wird. Das ist die Welt, die Gott uns verspricht, die er da aufbaut in diesem neuen Jerusalem. Und das Ganze weckt dann eben auch diese Sehnsucht nach dem Ende des Leidens, wenn wir diese Zustände in der Welt sehen, diese Sehnsucht nach einem Ende des Leidens. Das Alte, dieses Chaos, der Krieg, der Schmerz, das Leid, das hat nicht das letzte Wort, sondern Gott hat hier das letzte Wort. Das sind ja mit die mächtigsten Worte, die wir hier lesen dürfen im Neuen Testament, woran wir sehen, Gott hat hier das letzte Wort. Offenbarung 21 öffnet uns einen Blick in Gottes Zukunft und auch in unsere Zukunft, wenn wir ihm folgen. Und das ist eine kraftvolle Hoffnung für uns Menschen, die mitten in einer zerbrechlichen Welt leben. Diese Verse sollen uns Hoffnung geben in dieser zerbrechlichen Welt. Ich habe es mal als ersten Punkt so festgehalten, was wir aus diesen Versen mitnehmen können, ist, Gottes Hoffnung überdauert das Leid dieser Welt. Das macht Gott hier ganz klar deutlich, weil er sagt, das Leid hat nicht das letzte Wort, sondern ich als Gott habe dieses letzte Wort. In Johannes 16, Vers 3 sagt Jesus selber nochmals, solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Gottes Hoffnung überdauert diese Welt, weil Jesus am Kreuz diese Welt überwunden hat. Gottes Hoffnung überdauert das Leid dieser Welt, denn er hat die Welt überwunden. Ich habe euch hier als erste Illustration ein Gedicht mitgebracht. Keine Geschichte heute, sondern etwas, was gedichtet wurde. Und das fand ich sehr ansprechend und dachte, das möchte ich euch hier gerne weitergeben. Der Tod ist siegreich überwunden, das Grab ist leer, weil Jesus lebt. Ein Weg der Hoffnung ist gefunden, das hat die ganze Welt erregt. Wenn Jesus nicht wäre auferstanden, was wäre dann das Leben wert? Umsonst gelebt in Sündenbanden, der Tod des Menschenwerk verzehrt. Wo Menschen ihre Worte fanden, betrügt sie doch ihr eigener Gott. Die Wirklichkeit des Auferstandenen gibt Sinn und Ziel, treibt Zweifel fort. Voll Zuversicht kann jeder leben, der zu dem Auferstandenen schaut Zu ihm kann mit Gewissheit beten, wer an des Wortes Wahrheit glaubt. Er lebt nicht nur in seinen Worten, er ist's, der unser Leben lenkt. Er steht uns bei an allen Orten, als der, der unsere Sorge kennt. Nun kann uns geistlich umgestalten die Kraft des auferstandenen Herrn, in seinem Sinn uns zu verhalten, zu folgen seinem Willen gern. Er lebt, der Herr der Ewigkeiten, sagt doch, dass er wiederkommt, dann sind wir bei ihm alle Zeiten, dann hat der Glaube sich gelohnt. Das ist ein Gedicht von Walter Sinning. Und ich finde, das fasst es irgendwie schön zusammen, dass Gottes Hoffnung das Leid in dieser Welt überdauert, weil er die Welt am Kreuz überwunden hat. Ich möchte mit euch ein paar weitere Verse aus der Offenbarung lesen, und die werden so in theologischen Kreisen als die zärtlichsten Verse der Bibel genannt. Ich hatte sie auch in ein paar Predigten in letzter Zeit mit drin gehabt. Das ist Offenbarung 21, die Verse 3 bis 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich habe mir gedacht, an dieser Stelle, hier wird uns ja der Himmel geschrieben, wie kaum an einer anderen Stelle in der Bibel. Und der Himmel, das ist ja immer so ein Ort, wo wir denken, das ist dann der perfekte Zustand. Der perfekte Zustand dieser neuen Welt sozusagen. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn wir so von der perfekten Welt sprechen oder vom perfekten Leben, wie sieht denn das aus? Oder wie stellen sich die Leute heutzutage das vor? Und ich dachte mir, lasst uns mal so innerlich vorstellen, wir gehen raus auf die Straße, in die Fußgängerzone und fragen die Leute, wie sieht für dich das perfekte Leben aus? Ihr dürft mal reinrufen, was glaubt ihr, was für Antworten würden von den Leuten kommen? Geld. Nicht arbeiten müssen, ja, schöner Gedanke. Nochmal? Neuer Job? Ah, sicherer Job, ja. Ansehen, genau. Keine Sorgen haben. Nochmal? Macht, ja, klar. Gesund sein. Familie, Freunde, ja. Also ich habe auch mal so ein paar Sachen aufgelistet. Glaube, dass die Antworten würden wir auf jeden Fall sehen. Ich dachte mal so, ich versuche mal die aufzulisten, die ich jetzt am ehesten vermuten würde. Also ihr habt das schon genannt. Das perfekte Leben würde heißen, viel Gold, viel Geld, viele Reichtümer besitzen und von diesen Reichtümern sich dann auch die schönsten Sachen kaufen. Eigenes Boot, den krassesten Sportwagen, vielleicht noch den eigenen Jet mit Privatpilot, der dich überall hinfliegen kann. Ja, dann vielleicht auch so hier glamouröse Partys, immer schön am Feiern sein mit den besten Freunden. Für manche auch das hier, wie auf dem roten Teppich stehen, alle Lichter gucken auf dich, alle wollen dich sehen, jeder sieht zu dir auf, du hast großes Ansehen und Einfluss. Das sind vielleicht so Antworten, die wir auf der Straße so erfahren würden. Mit dem, was ihr auch genannt habt, das würde uns bestimmt auch begegnen. Und jetzt finde ich es aber so interessant, wenn wir uns nochmal die Verse anschauen, die wir gerade gelesen haben. Wie sieht denn hier das perfekte Leben aus? Der Höhepunkt ist nicht Gold, nicht Prunk, nicht Status, nicht Ansehen. Das lesen wir hier überhaupt gar nicht. Sondern das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Gott selbst wird bei ihnen sein. Das beschreibt die Bibel als perfekten Zustand. Das heißt, nicht Gold, nicht Prunk, nicht Status ist das Ansehen, sondern die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Das ist der perfekte Zustand. Ich habe es mal als zweiten Punkt so formuliert: Wir dürfen eines Tages heimkommen in die Wohnung Gottes. Dort, wo er wohnt, dürfen wir auch wohnen. Dort dürfen wir mit ihm Gemeinschaft haben. Wir dürfen eines Tages heimkommen. Und das ist auch das, was Josef jetzt erleben darf. Er durfte heimkehren. Und wir dürfen das auch eines Tages erleben. Ich habe an dieser Stelle mal so einiges an Bibelversen jetzt euch mitgebracht, die davon sprechen. Hebräer 13, Vers 14 zum Beispiel: Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also da wird es auch schon angedeutet, diese Stadt, die da kommen wird. Psalm 84, Vers 5: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Also hier wird deutlich, da weiß jemand, es ist sehr, sehr gut, mit Gott zusammen zu wohnen und Gemeinschaft zu haben. Oder auch Johannes 4, Verse 2 bis 3: Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Hier eine kleine Nebenbemerkung: Wie lange hat Gott gebraucht, um diese Welt hier zu bauen? Laut Bibel 7 Tage. Wie viel Zeit hat er sich jetzt gelassen? Über 2000 Jahre. Versucht euch mal auszumalen, wie toll das im Himmel sein muss. Ja? Kleine Nebenbemerkung. Ich habe noch zwei weitere Verse. 1. Johannes 3, Vers 2. Hier wird jetzt beschrieben, wie es dort für uns sein wird. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und auch Römer 8, Vers 18 bis 19. Denn das ängstliche Harren der Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Ja, also auch hier beide Verse sprechen auch nochmal von dieser Ewigkeit. Aber was ich hier interessant finde, ist, hier wird deutlich, dass eine Bestimmung klar wird. Eine Bestimmung, wie wir sein werden. Eine Bestimmung, dass die ganze Schöpfung sogar darauf ausgelegt ist, dass die Kinder Gottes offenbart werden. Also diese Verse sprechen von Bestimmung, und ich finde das so stark, dass wir eines Tages heimkommen dürfen, um auch unsere Bestimmung in Gott wieder erlangen zu können. Das, wozu Gott uns ursprünglich eigentlich geschaffen hat, das werden wir da wieder erlangen dürfen. Wir dürfen eines Tages heimkommen und unsere Bestimmung in Gott wiedererlangen. Auch hier habe ich eine kleine Geschichte für euch. Eine Arbeiterin wurde einst von dem Herrn, in dessen Garten sie arbeitet, eingeladen, sein neues, schönes Haus zu besichtigen. Treppe auf, Treppe ab, durch die prächtigen Säle und schön eingerichteten Zimmer führte sie der Besitzer, der sie hochschätzte wegen ihrer ungeheuchelten, aufrichtigen Frömmigkeit. Sie sah sich alles ganz ruhig an, ohne einen Ausruf des Staunens oder der Bewunderung auszubrechen. Endlich fragte sie der reiche Mann: Nun, Liese, was denkst du von meinem neuen Haus, wie gefällt es dir darin? Da sagte die arme Tagelöhnerin: Ist ja alles recht schön, und ich sage Ihnen vielmals Dank, dass Sie mich herumgeführt haben, aber es ist doch gar nichts gegen die Wohnung, in die ich bald einzuziehen gedenke. Ei, was ist das denn für ein Haus? Fragte der Reiche in größter Verwunderung. Da zog die Frau ihr neues Testament aus der Tasche und las Johannes 14, Vers 2. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, und in Offenbarung 21 das, was von der himmlischen Königsstadt dort geschrieben ist. Und schloss: Ich wünsche Ihnen noch recht viel Freude und Glück in Ihrem neuen Haus. Doch Sie wissen ja, dass Sie jedenfalls nicht lange hier wohnen werden, aber in meiner neuen Heimat da droben werde ich ewiglich bleiben. Da hat eine ganz einfache Frau verstanden, sie darf eines Tages heimkommen und dort ihre Bestimmung in Gott wiedererlangen. Wir dürfen eines Tages heimkommen und unsere Bestimmung in Gott wiedererlangen. Ich möchte mit euch noch die Verse 6 bis 8 durchlesen aus Offenbarung 21. Und da spricht Jesus weiter. Und er sprach zu mir: Es ist geschrieben, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und die Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Keine schönen Verse hinten raus, muss man sagen. Wir bleiben aber erstmal beim oberen Teil. Hier finde ich, Gott macht deutlich, er ist das Ende der Weltgeschichte. Ich bin das A und das O. Ich bin der Anfang und das Ende. Er macht deutlich, dass er das Ende dieser Welt in seiner Hand hält. Er hat es begonnen, wie wir es in 1. Mose lesen. Er bringt es auch zu Ende, wie wir in Offenbarung 21 lesen. Da merken wir, Gott hat die absolute Kontrolle über das, was auf diesem Planeten hier passiert. Gott weiß, wie es begonnen hat und er weiß, wann es zu Ende geht. Er hat die absolute Kontrolle. Ja, und da finde ich interessant, die Frage zu stellen, ja, wie sieht das Ende denn da aus für uns? Was sagen denn diese Verse? Was beschreibt denn dieser Zustand da? Und dazu möchte ich nochmal diese beiden Verse hier anschauen. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Hier sehen wir, Jesus selbst möchte uns ewiglich versorgen. Bis in alle Ewigkeit will er unser Versorger sein. Und auch der nächste Vers, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Da sehen wir, es ist ein ewiges Geschenk, ein ewiges Erbe, das er uns gibt. Und auch diese ewige Gemeinschaft, wie wir es auch schon im vorigen Punkt angesprochen haben. Das sind die Dinge, die Gott uns hier zusagt. Aber jetzt kommen wir zu dem Teil da unten. Nein, noch nicht, Entschuldigung. Das ist der dritte Punkt erstmal. Jesus möchte unser ewiger Versorger sein. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, zu dem Punkt da unten. Hier lesen wir von der ewigen Verdammnis. Keine schönen Worte, die wir hier lesen. Und da merken wir auch, das ist völlig ungeschminkt und ja, da wird nichts beschönigt. Also das ist ganz direkt gesagt, dort im ewigen Feuersee, da geht es nicht mehr raus. Das ist ewige Verdammnis. Und da merken wir, Jesus macht uns hier deutlich, wir müssen uns entscheiden. Grün oder rot? Wo willst du landen? Tobi hat es in der Einleitung auch schon schön gesagt, da steht man vor einer Entscheidung, die man treffen muss. Ewigkeit bei Gott oder Ewigkeit getrennt von Gott? Grün oder rot? Das ist die Entscheidung, die man in seinem Leben treffen muss. Jesus möchte unser ewiger Versorger sein, das macht er hier deutlich. Und er sagt uns auch, mit was er uns alles beschenken möchte. Aber er macht genauso ernst deutlich, wenn man sich dagegen entscheidet, was das für Konsequenzen hat. Die Offenbarung verschweigt nicht die Entscheidung, vor der jeder Mensch steht. Es gibt Hoffnung, aber sie will angenommen werden. Man muss sich bewusst dafür entscheiden. Es ist keine Drohbotschaft, sondern eine ernste Einladung, die Jesus hier ausspricht. Und er rät, wähle das Leben und wähle die Hoffnung. Jesus möchte unser ewiger Versorger sein, aber dafür müssen wir eine Entscheidung für ihn treffen. Das ist unumgänglich. Ich habe euch zum Schluss hier noch mal eine kleine Begebenheit mitgebracht. Das ist ein Bild von einem Freizeitheim. Ich habe leider vergessen, welches das war. Es ist nicht in Rehe, aber ein christliches Freizeitheim, und da hat sich folgender Dialog mal ergeben. Und zwar von Kurt Knobelsdorf. Widerstrebend geht Kurt von Knobelsdorf, damals noch Hauptmann, in das christliche Erholungsheim nach Heinrichsbad. Hier stößt ihn die angeblich frömmelnde Art der Leute teils ab, teils zieht ihr Wesen ihn an. Ein Gespräch mit einer Missionarsfrau macht ihn nachdenklich. Wie geht es ihrem kranken Mann, erkundigt er sich bei ihr. Will es sich gar nicht bessern? Leider nein, antwortet die Frau. Er ist erstaunt, wie ruhig sie das sagt. Und wenn er sterben würde, wie steht es um ihre Versorgung? Mit einer Pension habe ich nicht zu rechnen. Das ist für Knobelsdorf unfassbar. Solch eine Sorglosigkeit, das ist doch Leichtsinn. Was sollen sie denn mit ihren vielen Kindern machen? Für die sorgt der Herr, wie auch für mich selber, sagt sie ruhig und zuversichtlich. Dem lebensfrohen Offizier hatte keine Andacht und kein biblisches Gespräch die Augen für die Welt des kindlichen Glaubens und des Gebets so auftun können, wie dieses Vertrauensverhältnis einer einfachen Frau zu ihrem Herrn. Es war ihm ganz neu, dass das Christentum nicht in ehrwürdigen Lehren besteht, sondern in einem inneren Halt, der ihm fehlte. Als dann auch er Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus fand, wurde er ein Wegweiser zum Frieden für viele. Hier ist ein Mann, der verstanden hat, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich sehe, da hat jemand einen ewigen Halt, eine Ruhe, eine Sorglosigkeit in Gott. Und er selber merkt, ich muss selber auch die Entscheidung treffen. Möchte ich das auch haben? Möchte ich auch erleben, dass Jesus mich so versorgen kann? Jesus möchte unser ewiger Versorger sein, aber dafür müssen wir eine Entscheidung für ihn treffen. Ich möchte zum Schluss noch mal die drei Punkte zusammenfassen. Der erste Punkt war, Gottes Hoffnung überdauert das Leid dieser Welt, denn er hat die Welt am Kreuz überwunden. Der zweite Punkt, wir dürfen eines Tages heimkommen und unsere Bestimmung in Gott wiedererlangen. Der dritte Punkt, Jesus möchte unser ewiger Versorger sein, aber dafür müssen wir eine Entscheidung für ihn treffen. Amen.